ARD Sportabend. Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. In Berlin soll noch in diesem Monat ein generelles Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden. Das hat Innensenatorin Spranger der RBB 24 Abendschau mitgeteilt. Steve Neuwirth, RBB 24.
Dass das generelle Messerverbot in Bahnhöfen, U- und S-Bahnen, Bussen und Zügen kommt, hatte Innensenatorin Spranger im April angekündigt. Nun ist klar, dass die Rechtsverordnung in Berlin noch in diesem Monat gelten wird. Bisher gab es nur befristete Verbote in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel dem Hauptbahnhof oder am Bahnhof Zoologischer Garten und Gesundbrunnen. Spranger sagte, dass es für die Fahrgäste sicherer wird. Die Berliner Polizei registriert durchschnittlich 10 Messerangriffe pro Tag.
Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Bundesregierung plant, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Innenminister Dobrindt hat das Vorhaben verteidigt. Grüne und Linke kritisieren die Pläne als unmenschlich. Der AfD gehen sie dagegen nicht weit genug. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet durch die US-Handelspolitik mit deutlichen Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt. Wie Behördenchefin Nahles der Süddeutschen Zeitung gesagt hat, könnten durch die Zölle binnen eines Jahres 90.000 Jobs verloren gehen. US-Präsident Trump hat auf fast alle Importe Zölle in Höhe von 10% verhängt. Auf Autos werden 25% aufgeschlagen, auf Stahl und Aluminium 50%. Brandenburgs Innenminister Wilke zeigt sich grundsätzlich offen für ein AfD-Verbotsverfahren unter der Voraussetzung einer klaren Rechtslage. Mario Köhne, RBB 24.
Ein Parteiverbotsverfahren könne nicht davon abhängen, ob man einen politischen Gegner loswerden will. Das sagte Wilke dem Tagesspiegel. Wichtig sind seiner Meinung nach die Erkenntnisse, dass diese Partei den demokratischen Staat zerstören will. Wilke ist erst seit wenigen Tagen im Amt. Seine Vorgängerin Lange hatte ein Verbotsverfahren gegen die AfD abgelehnt. Der Verfassungsschutz hatte den Brandenburger Landesverband als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Nach einer Klage der Partei wurde die Bewertung vorerst ausgesetzt.
In Berlin hat das Straßenfest zum Karneval der Kulturen begonnen. Die Feier rund um den Kreuzberger Blücherplatz dauert bis Pfingstmontag. Es gibt Musik, Theater und Vorstellungen hunderter Künstlerinnen und Künstler. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr zum ersten Mal in Friedrichshain statt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? In der Nacht ist es meist trocken und die Temperaturen sinken auf 15 bis 11 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 21, in Wittstock-Dosse 19 Grad. Morgen wechselhaft, teilweise mit kräftigen Schauern bei 20 bis 24 Grad. Auch am Pfingstsonntag unbeständig und kühler. Die Zeit 21.03 Uhr.
Sportschau live. Der ARD-Sportabend.
Dazu begrüßt Sie noch einmal ganz herzlich Nikolaus Hillmann im Studio. In den kommenden gut 25 Minuten wollen wir uns um eine der bekanntesten und legendärsten Rennstrecken der Welt kümmern. Es geht um den Nürburgring. Vor 100 Jahren wurde mit dem Bau begonnen, vor 98 Jahren wurde er vollendet. Viele Jahrzehnte wurden dort Grand Prix-Rennen in der Formel 1 ausgetragen. Dann wurde die Strecke verkleinert und momentan ist da nicht allzu viel los. Anfang der 2000er Jahre, da war man mittendrin in der Hochphase des Motorsports, was das Interesse in Deutschland angeht. Deutschland herrschte nämlich Schumi-Mania. Alle feierten Michael Schumacher, den wohl größten Rennfahrer seiner Zeit. Der gewinnt, gewinnt und gewinnt, bis auf einmal alles vorbei ist und der Formel-1-Hype abebbt. Um den Nürburgring in den Folgejahren rentabel zu halten, wollen die Verantwortlichen ihn zur Mega-Freizeit-Location ausbauen. Finanziert werden soll das von privaten Investoren, die der damalige rheinland-pfälzische Finanzminister Ingolf Däubel heranschaffen soll. Ministerpräsident Kurt Beck versicherte damals, das Projekt werde den Steuerzahler keinen Euro kosten. Doch es kommt ganz anders, wie die zweite Folge unseres Podcasts Höllenrausch von Max Dehling zeigt.
Der rote Husar auf dem galoppierenden Pferd, dem Wappentier der Ferraristi, schrieb um 15.44 Uhr Motorsportgeschichte. Uneinholbar in der Fahrerwertung, damit vorzeitig Weltmeister, zum vierten Male insgesamt, Grand Prix-Sieg Nummer 51, so viel wie Alain Prost, das bedeutet Weltrekord.
Und einer, der wirklich immer zuschaut, ist Erwin.
Ich sag mal so,
Schumi war, das war ein Vorbild für einen. Obwohl der aus dem Nichts kam, der hatte von zu Hause gar nichts gehabt. Früher mit seinem Kart, ihr braucht Reifen drauf, Rasenmähermotor da rein. Alles, was auf dem Schrottplatz war, hat er verarbeitet und ist damit gefahren.
Erwin ist riesiger Motorsportfan. Er wohnt zusammen mit seiner Frau Marlene in Denzborn in der Eifel. Eine knappe Stunde vom Ring entfernt. Die beiden sind so oft es geht an der Strecke.
Durch den Radau, der da war, habe ich mittlerweile ein Hörgerät. Aber es könnte ja nicht mehr gesagt, nur mit deinem scheiß Nürburgring, ne? Wenn ich zum Ohrenarzt musste, ja, hast du davon.
Und so wie Erwin und Marlene schauen eigentlich alle auf Schumi. Ende der 90er gab es noch viele Kritiker, die ihn überehrgeizig und unsympathisch fanden. Anfang des neuen Jahrtausends ist er der Junge aus einfachen Verhältnissen, der sich alles selbst erarbeitet hat. Und das kommt an.
Das ist der Boris Becker-Effekt. Da kommt ein normaler Junge von nebenan, der nichts gehabt hat, der Dishwasher to Millionaire, kommt an und erobert die Formel 1 im Sturm und steigt auf den Thron und küsst die Automobilnation Deutschland wach aus ihrem Dornröschenschlaf.
Die frühen Nullerjahre sind für viele Formel 1-Fans heute noch die absoluten Hochzeiten. Vor allem Motorsportbegeisterte, wie aus der Generation meines Papas, blicken irgendwie wehmütig auf diese Zeit zurück. Schumacher setzt neue Maßstäbe in der Formel 1, wird unfassbare 5 Jahre in Folge Weltmeister. Bis Schumis Erfolgsserie nach seinem Rekordjahr 2004 reißt und er sich in beiden Jahren darauf einem jungen Spanier geschlagen geben muss. Fernando Alonso. Der Rekordweltmeister der Formel 1, der Mann auf meinem T-Shirt, mein Idol, dankt langsam ab.
Irgendwann kommt ein Punkt, wo alles mal zu Ende geht, sodass ich meine Karriere beenden werde mit Ferrari.
Und dann, es ist der 10. September 2006, passiert es wirklich. Bei einer Pressekonferenz vor dem Ferrari-Heimrennen in Monza macht er es offiziell. Es solle das letzte Monza-Rennen für ihn werden. The GOAT, the greatest of all time. Er tritt wirklich zurück.
Ich hoffe natürlich auf einen Höhepunkt. Alles in allem, glaube ich, haben wir eine schöne Zeit miteinander gehabt. Ich habe sie genossen und möchte mich auch an der Stelle an alle bedanken.
Ja, der kam für alle wie immer sehr, sehr überraschend. Man konnte es gar nicht glauben. Und es war wie immer bei Michael, du meintest ihn gut zu kennen und so, aber der hatte immer noch eine Überraschung parat.
Ich habe versucht, mich für diesen Podcast an genau diesen Moment zurückzuerinnern. Und obwohl ich als Kind riesiger Schumi-Fan bin, ich habe daran kaum Erinnerungen. Denn ähnlich wie bei vielen anderen Formel-1-Fans gerät die Königsklasse des Motorsports nach Schumis Weltmeistertiteln für mich etwas aus dem Fokus. Und das ist um das Jahr 2005 herum nicht nur bei mir so. Bei RTL gehen die Quoten deutlich zurück. Und ein Jahr später ist in Deutschland wieder Fußball angesagt. Das legendäre Sommermärchen kommt.
Jetzt vielleicht noch einmal.
Linienlang, auf Odonkor, flank nach innen.
Odonkor.
Da kommt der Ball, jetzt ist er drin. Nicht zu fassen.
2007 tritt dann tatsächlich ein, was Jahre davor noch unvorstellbar war. Schumi ist weg. Na gut, nicht ganz. Ihr erinnert euch noch an Folge 1, das Rennen am Nürburgring 2007. Markus Winkelhock startet im völlig unterlegenen Auto aus der Boxengasse. Er hat Regenreifen drauf, weil er auf der Einführungsrunde ein paar Tropfen auf dem Visier hatte. Und seine Taktik geht auf. Nach wenigen Runden liegt er völlig überraschend in Führung.
Ich glaube, das ist so ein Moment, den vergisst du als Rennfahrer nie.
All das beobachtet Michael Schumacher in der Boxengasse am Kommandostand von Ferrari. Es ist quasi ein Besuch bei den ehemaligen Arbeitskollegen. Aber Schumi ist nicht nur privat hier, sondern auf Einladung des Nürburgrings. Denn vor dem Rennen wird etwas ganz Besonderes enthüllt.
Und ich denke mal, wenn wir ihn dann gleich lesen können, diesen überdimensionalen Schriftzug, liebe Fans auf den Rängen, dann gibt es jetzt nochmal einen riesigen Applaus.
Es ist 13 Uhr, eine Stunde vor Rennbeginn. Und trotzdem machen die Fans auf den Tribünen schon richtig Lärm. Sie schauen auf eine riesige rote Tafel gleich hinter der Dunlop-Kehre auf der Grand Prix-Strecke. Ein paar offizielle Ringmitarbeiter ziehen links und rechts der Tafel an einem Stück Seil.
Das wird hier zum richtigen Tau ziehen.
Es hakt noch ein bisschen, aber dann...
Und jetzt ist es komplett enthüllt. Das Michael Schumacher S feiert heute offiziell seine Premiere.
Als erster Fahrer überhaupt bekommt Schumi, der Herr des Rings, wie einige Fans ihn nennen, seine eigene Kurve auf einer Formel-1-Rennstrecke. Sein Rücktritt aus der Formel 1 ist dann noch nicht einmal ein Jahr her.
Ja, das ist klar, dass er noch von den ganz Großen ist. Nur die ganz Großen, nach denen wird da eine Kurve benannt. Das sagt einfach alles über den Stellenwert des wohl größten Rennfahrers aller Zeiten.
Die große Ehre für mein Kindheitsidol ausgedacht, hat sich der Chef der Nürburgring GmbH, Walter Kafitz. Und der ist in diesen Tagen ein vielbeschäftigter Mann. Vor allem was die Zukunftsplanung des Nürburgrings angeht. Denn der Rücktritt von Michael Schumacher ist mehr als nur das Ende der erfolgreichsten deutschen Formel-1-Ära aller Zeiten. Es ist auch der Beginn einer neuen Zeit.
Das war Katerstimmung, ganz klar. Und natürlich auch verbunden mit Zukunftsangst. Schumi ist weg. Wer weiß, wie es jetzt weitergeht?
Das ist Wilm Hüffer. Wilm ist ein Kollege von mir und arbeitet 2007 in der Rechercheredaktion des SWR. Und dabei bekommt er mit, dass es dem Ring gar nicht so gut geht. Auch weil die Formel 1 immer höhere Antrittsgelder von der Strecke verlangt und auf der ganzen Welt neue und viel modernere Strecken entstehen.
Das ist ja klar, wenn man neue Konkurrenten hatte, ich meine traditionelle Konkurrenten wie Monaco, aber dann auf einmal neue Konkurrenten wie Dubai. Auf einmal so ein internationales Wettrennen darum, wer hat die hipste Rennstrecke, wer hat das tollste Programm drumherum.
Die neuen Konkurrenten spielen mit anderen Mitteln, in einer ganz anderen Liga. Und andere Mittel heißt, sie haben mehr Geld als der Nürburgring. Viel mehr Geld. Und einer, der davon gar nicht genug kriegen kann, das ist der Chef der Formel 1. Bernie Ecclestone. 1,60 Meter klein, aber ein richtig großer und für viele auch eiskalter Geschäftsmann. Meistens gut daran zu erkennen, dass er von hübschen, viel größeren Frauen umgeben ist. Ende der 70er hat sich Ecclestone erst die Werbe- und dann die TV-Rechte der Formel 1 gesichert. Und dann die Königsklasse über die Jahre zu seinem Imperium gemacht, das jetzt, 2007, pro Rennen umgerechnet über 160 Millionen Euro Umsatz macht. Mehr als 36 Mal so viel wie ein Bundesligaspiel seiner Zeit. Das Ganze läuft so ab. Ecclestone verlangt von jeder Strecke ein Antrittsgeld. Denn die Königsklasse lässt sich für ihre Auftritte in aller Welt richtig gut bezahlen. In den Jahren 2004 und 2005 zahlt der Nürburgring jeweils fast 15 Millionen Euro allein dafür, dass der Formel-1-Tross in die Eifel kommt. Geld, was der Ring unmöglich durch die Rennen wieder einnehmen kann. Er macht Verluste. Rund 9 Millionen Euro pro Rennen. Dabei hat der knallharte Geschäftsmann dem Nürburgring die Formel 1 noch zum Freundschaftspreis verkauft. Für die Formel 1 gibt es also anderswo viel mehr Geld zu verdienen. In arabischen Ländern bis zu 50 Millionen Dollar pro Grand Prix. Trotzdem kommt die Königsklasse aber weiter nach Deutschland. Wegen der Fans, wegen des Schumi-Hypes, wegen der Tradition. Aber, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, vor allem auch wegen bestehender Verträge. Und die Verhandlungen um solche Verträge werden im Laufe der Jahre immer schwieriger.
Ich habe mehrere Gespräche mit Herrn Ecclestone gehabt und versucht klarzumachen, dass man nicht an einem Wochenende als normaler Bürger Tausende von Euro da für Eintrittsgelder und Übernachtungen hinlegen kann und man immer noch einen obendrauf setzen kann, was seine Vorstellung war, damit er und seine Gesellschafter mehr Geld scheffeln konnten.
Diese Stimme kennt ihr sicher, vor allem wenn ihr Rheinland-Pfälzer seid. Kurt Beck war von 1994 an fast 18 Jahre lang Ministerpräsident des Landes und hat Rheinland-Pfalz geprägt wie wenig andere Politiker. Für diesen Podcast haben wir ihn für ein exklusives Interview getroffen. Und er und Ecclestone könnten nicht unterschiedlicher ticken.
Da sind Leute unterwegs, die haben für die Normalität von Bürgerinnen und Bürgern überhaupt kein Gespür gehabt und haben nur eben an den wirtschaftlichen Ertrag gedacht. Da war kein Deut von innerem Engagement. Wir haben Gespräche geführt, da in dem Riesentruck, den Eggleston immer mitgebracht hat, als sein Büro war. Und er ist dann, bevor das Rennen angefangen habe, mit dem Hubschrauber abgereist.
Bernie Ecclestone und Kurt Beck. Der kleine Geschäftsmann und Milliardär und der Mann aus dem Volk, als der sich Kurt Beck gerne inszeniert. Das passt irgendwie nicht. Und das zeigt sich für Beck an einem Beispiel ganz besonders.
Dass wir für rheinland-pfälzische Weine nicht werben durften, dass wir nicht mal Weine ausschenken durften, nicht mal in der Lounge der Nürburgring GmbH. Und genauso war es mit dem regionalen Bier. Jetzt ist Bitburger ja alles andere als eine kleine Klitsche. Die Werbung, die sonst da war, musste überdeckt werden. Und das hat gezeigt, da war gar nichts an Eingehen auf die Interessen einer Region da.
Keine Werbung für die eigenen Weine in einem für seinen Wein bekannten Bundesland wie Rheinland-Pfalz. Und dann wird am Ende auch noch australisches Bier ausgeschenkt. So richtig profitiert die Eifel mit der Zeit nicht mehr von der Königsklasse. Immer schwieriger werden die Verhandlungen mit Ecclestone. Und so kommt es, wie es kommen muss. 2007 findet zum ersten Mal seit langem nur noch ein Rennen in Deutschland statt, am Nürburgring. Danach soll sich die legendäre Rennstrecke jährlich abwechseln mit der Konkurrenz aus Baden-Württemberg, dem Hockenheimring. Und das ausgerechnet jetzt, wo Schumi weg ist.
Wo Schumi ist, da ist die Hütte voll, dann haben wir hier volle Besucherränge. Und das war natürlich auch wirtschaftlich eine wichtige Frage, wie geht es jetzt weiter, wenn diese große Zeit vorbei ist?
Das ist nochmal mein SWR-Kollege Wilm Hüffer aus der Rechercheredaktion. In der Eifel muss man sich was einfallen lassen. Pro Rennen fast 10 Millionen Euro Verlust, das geht auf Dauer natürlich nicht gut.
Dann wird man auch irgendwann fragen, hey Leute, also dafür, für diesen ganzen Spaß, so viel Geld, das kann es doch eigentlich nicht sein. Also musste man sich Gedanken darüber machen, wie kann es wirtschaftlich weitergehen? Wie können wir dem Nürburgring wirtschaftlich auf eine ganz neue, ganz andere Basis helfen?
Vielleicht müssen wir an dieser Stelle mal kurz erklären, wie das eigentlich läuft mit dem Ring, dem Land und dem Geld. Der Ring ist damals in öffentlicher Hand. Er gehört zu 90% dem Land Rheinland-Pfalz und zu 10% dem Kreis Ahrweiler, also dem Landkreis, in dem die Strecke liegt. Das heißt, ein großer Teil der Gelder, die an Ecclestone gehen, kommen eigentlich vom Steuerzahler. Aber die Formel 1 ist eben auch enorm wichtig für die Region und das Land. Sie bringt Jobs, weil viele Touristen in die Eifel kommen, dort übernachten, essen gehen, das Rennwochenende vielleicht noch mit einem kleinen Urlaub verbinden. Uschi Schmitz, die Hotelbesitzerin, hat es uns ja schon in Folge 1 erklärt. In Nürburg haben viele ein Gästezimmer für Touristen und verdienen sich etwas dazu, wenn die Formel 1 kommt.
Natürlich gab es immer auch viel Fahrgeschäft drumherum und natürlich auch kleinere Rennveranstaltungen. Aber die Formel 1, das war natürlich das, womit der Nürburgring immer national und international ins Gespräch gekommen ist. Ich würde sagen, für den Ring das wichtigste Aushängeschild.
Wenn die Formel 1 weg wäre, würde der Ring also massiv an Bedeutung verlieren. Es müsste doch möglich sein, dass die Menschen länger bleiben und dass sie öfter kommen. Dass sie mehr Geld in der Region und am Ring lassen.
So diese ganz grobe Überlegung war immer, da muss doch eigentlich viel mehr zu holen sein, als es jetzt der Fall ist. Weil die Leute fahren dahin, die gucken sich das Rennen an. Klar, dann zahlen die natürlich auch ordentlich für Karte, für Unterbringung im Zweifelsfall einen Tag und für Bewirtung. Aber dann sind die wieder weg.
Der Ring soll mehr werden als nur eine Rennstrecke.
Können wir es nicht schaffen, dass die Leute sagen, ja, am Ring ist das irgendwie so spannend, so aufregend, da kann ich mehr erleben, als mir nur ein Rennen anzuschauen. Können wir das nicht schaffen, dass die da irgendwie 2 oder 3 Tage bleiben? Möglicherweise sogar irgendwie für einen Kurzurlaub?
Fassen wir das mal kurz zusammen. Wir haben 2007. Michael Schumacher ist zurückgetreten und der Ring macht Verluste, weil die Formel 1, weil Ecclestone so viel Geld verlangt. Der Chef am Ring, Walter Kafitz, will aber nicht ohne die Formel 1 planen. Also muss ein neuer Plan her.
Und so wurde dann peu à peu die Idee eines Freizeitparks oder einer Erlebnisregion Nürburgring geboren.
Es soll etwas richtig Großes am Ring entstehen. Eine große Erlebniswelt mit allem drum und dran. Die Liste der Ideen ist lang. Ein 4-Sterne-Hotel soll es geben. Dann ein Disco-Stadel, eine Großraumdisco in der Tradition österreichischer Après-Ski-Hütten. Ein Wellness-Zentrum für die Erwachsenen. Ein Golfplatz. Eine Kartbahn. Ein großer Boulevard entlang der Startzielgeraden, die Markenerlebniswelt. Und, vielleicht die größte Idee von allen, der Ring Racer. Direkt an der Strecke soll eine Achterbahn entstehen. Die schnellste Achterbahn der Welt.
Von der man gesagt hat, Mensch, der Ring Racer, eine Achterbahn, die vorher noch nie irgendwo ordentlich gefahren war, die noch nie irgendwo in der Praxis getestet worden war. Mit der wir aber erleben können, wie das ist, in einem Formel-1-Auto irgendwie von 0 auf 100 in 3 oder 4 Sekunden zu beschleunigen.
Die neuen Attraktionen sollen hunderttausende Besucher pro Jahr an den Ring locken. Dadurch sollen mehr als 500 neue Arbeitsplätze in der Eifel entstehen. Die Kosten des Projekts werden auf rund 215 Millionen Euro geschätzt. Ganz schön viel Geld. Aber Ministerpräsident Kurt Beck steht voll dahinter. Auch heute noch.
Ja, es war schon ein besonderes Projekt wegen der Bekanntheit, wegen der Breite, Rock am Ring, Riesen. Jugendkultur-Event, Rad am Ring, Marathons, die stattgefunden haben. Es war nicht nur Motorsport, aber eben im Vordergrund Motorsport und die Auswirkungen auf die motorsportaffinen Unternehmen dort in der Region.
Ein besonderes Projekt und ein sehr großes Projekt. Es gibt damals auch skeptische Stimmen, denn Kurt Beck hat es ja angesprochen, der Ring hostet auch Events, die Gewinn bringen. Die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft zum Beispiel. Oder das Festival Rock am Ring. Würde es nicht reichen, sich auf diese Events zu fokussieren, statt einen riesigen Freizeitpark zu bauen? Kleinere, dafür aber solide Brötchen zu backen?
2009 steht eine Bundestagswahl bevor. Kurt Beck war 2006 mit absoluter Mehrheit als Ministerpräsident im Amt bestätigt worden. Das hatte es für die SPD vorher noch nie gegeben.
Kurt Beck ist nicht nur Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, sondern 2007 der ganz große Mann in der SPD. Er ist Vorsitzender und damit natürlich auch in der engeren Auswahl, um Kanzlerkandidat zu werden. Und 2009 dann vielleicht Bundeskanzler.
Ich bin nicht nach Berlin gegangen mit der Ambition, Kanzlerkandidat zu werden. Aber sowas schließt man auch nicht aus.
Auch wenn Kurt Beck heute eher zurückhaltend ist, was seine Ambitionen damals angeht, in den Medien rund um 2007 ist schon relativ deutlich der Eindruck, der Mann wird auch gern Kanzler sein. Und deshalb kann er positive Schlagzeilen über sich und über sein Land natürlich gut gebrauchen. Und ein erfolgreicher Nürburgring, der endlich wieder schwarze Zahlen schreibt und weiterhin die Formel 1 nach Deutschland holt, das wäre natürlich eine sehr positive Schlagzeile. Auch wenn Beck heute sagt, der Ring sei damals kein Wahlkampfthema gewesen.
Zu sagen, ich werbe jetzt mit einem Formel-1-Ring an der Nürburgring, darauf wäre ich eh nicht gekommen.
Trotzdem, mein Kollege Wilm Höffer glaubt, dass politische Dynamiken bei der Planung eine Rolle gespielt haben.
Nur bekam dann tatsächlich das Projekt eben so eine politische Eigenlogik, das muss man sich ja vor Augen führen. Der Nürburgring ist ja kein privat geführtes Unternehmen, das war eben eine Landesgesellschaft. Eine Nürburgring GmbH, deren Aufsichtsrat der damalige Finanzminister von Rheinland-Pfalz war, Ingolf Däubel.
Finanzminister Ingolf Däubel. Ein Name, der uns in diesem Podcast noch öfter begegnen wird. Er ist ein enger Vertrauter von Kurt Beck und einer der treibenden Kräfte hinter der Idee einer Erlebniswelt in der Eifel.
Und so war die politische Situation auf einmal die, dass man sagen konnte, ja, das taugt ja vielleicht auch als Prestigeprojekt dafür, wie prosperierend unser wunderschönes Bundesland tatsächlich ist.
Heißt also, eine erfolgreiche Umgestaltung am Ring könnte voll auf das Beliebtheitskonto von Beck, Däubel und Co. einzahlen. Nach dem Motto, seht mal her, die haben es geschafft. Die haben diese legendäre Rennstrecke und jetzt haben sie auch noch eine riesige Erlebniswelt. Und bei denen findet weiter regelmäßig die Formel 1 statt. Krass. Und das in so kurzer Zeit.
2009 muss es fertig sein. Ja, also da hat man sich auch unter einen enormen Druck gesetzt.
In weniger als 2 Jahren sollen am Ring also eine Achterbahn, ein Golfplatz, ein Wellnessbereich, eine neue VIP-Tribüne, eine Disco und vieles mehr aus dem Boden gestampft werden. Klar ist, dafür braucht es richtig viel Geld. Und das wirft Fragen auf.
Was? Das Land Rheinland-Pfalz investiert jetzt Geld in einen Freizeitpark? Wir stecken Steuergeld in Jux und Dollerei und Achterbahn fahren und wie große Kirmes auf dem Ring in der Hohen Eifel?
Damit solche Fragen gar nicht erst aufkommen, gibt das Dreigestirn aus Karfitz, Deubel und Beck eine klare Devise aus. Für dieses Projekt wird kein Steuergeld verschwendet. Der Investorensuche widmet sich Ingolf Deubel höchstpersönlich. Der Finanzminister von Rheinland-Pfalz, der Aufsichtsratsvorsitzende der Nürburgring GmbH und einer der wichtigsten Männer für Kurt Beck.
Ingolf Deubel war sowas wie der Fixer von Kurt Beck, wenn das jetzt nicht zu despektierlich klingt.
Ingolf Deubel hat einen Plan. Er will einen privaten Investor für das Projekt Nürburgring 2009 finden.
Er war die ganze Zeit im Grunde überzeugt, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Ich glaube, er hat sich gegen alle Gegenargumente irgendwann abgeschirmt.
Bei Ingolf Deubels Suche nach einem privaten Investor taucht bald ein Name ganz groß auf.
Von dem es geheißen hat, hier, das ist unser großer Bauunternehmer, der hieß Kai Richter und kam aus Düsseldorf.
Richter ist Chef der relativ neu gegründeten Projektfirma MediInvest und ziemlich unbekannt. Er bringt keine Erfahrung von ähnlichen Großprojekten mit, dafür aber eine Versprechung. 80 Millionen Euro will er privat finanzieren und damit der Landesregierung einen großen Batzen der Kosten abnehmen. Und er bringt gute Kontakte mit zur deutschlandweit bekannten Hotelgruppe Lindner. Deren Chef, Jörg Lindner, kennt Richter nämlich gut und bringt ihn wahrscheinlich auch deshalb direkt mit in die Eifel. Lindner soll das neue Kongresshotel am Ring bauen. Deubel hat also von jetzt an 2 Männer an seiner Seite, die viel versprechen. Was er deshalb noch nicht hat, ist genug Geld. Das Projekt soll ja rund 215 Millionen Euro kosten. Ein bisschen fehlt also noch. Damit trotzdem schon mal losgebaut werden kann, finanziert Deubel das Projekt vor und besorgt sich Kredite aus der landeseigenen Investitions- und Strukturbank. Er gibt also Geld aus, das eigentlich jemand anderes zahlen soll. Und dass er deshalb im Nachhinein umso dringender daran schaffen muss.
Das war eine Nummer, aus der bist du nicht mehr rausgekommen.
Deubel steht also unter Druck zu liefern. Und gleichzeitig wächst die Skepsis bei denen, die nicht so viel vom großen Nürburgring 2009 halten.
Man streichelt so, damit die Fahrer ihre Frauen mitbringen sollten. Ganz ehrlich, das war ein Projekt, das konnte man nur ablehnen.
Ein paar Monate nach Baubeginn hat Ministerpräsident Kurt Beck erste Zweifel. Die Sache mit Nürburgring 2009 gestaltet sich irgendwie schwieriger als gedacht. Denn das große Geld, das Finanzminister Deubel ranschaffen sollte, ist nicht da. Bald wird klar, die Landesregierung ist auf falsche Versprechungen reingefallen.
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck musste sich heute für den Ausbau des Geländes zum Erlebnis- und Freizeitpark vor einem Untersuchungsausschuss rechtfertigen.
Das war die 2. Folge unseres Podcasts Höllenrausch, der große Traum vom Nürburgring von Max Dehling. Die 3. Folge hören Sie am kommenden Freitag hier bei uns oder Sie können sich alle 6 Folgen in der ARD-Mediathek anhören. Apropos Nürburgring, da ist ja an diesem Wochenende wieder Rock am Ring angesagt. Die 40. Ausgabe, also Jubiläum mit Dutzenden von Bands, ist allerdings schon ausverkauft. Die Veranstaltung an allen 3 Tagen, heute Abend, morgen Abend und auch am Sonntag. Wir sind nicht ausverkauft, wir haben noch eine ganze Menge für Sie bis 22 Uhr. Jetzt auf jeden Fall erstmal Nachrichten und danach kümmern wir uns um den wohl spannendsten Endspurt in der Handball-Bundesliga seit vielen Jahren. Bis dahin.
ARD Sportabend. Nachrichten.
Um 21.30 Uhr mit Josephine Grützmacher. Guten Abend. Ein umfassendes Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr in Berlin soll noch in diesem Monat kommen. Das hat Innensenatorin Spranger der RBB24 Abendschau mitgeteilt. Bisher galt ein befristetes Verbot nur in bestimmten Bereichen. Spranger sagte, man wolle eine eindeutige Rechtslage schaffen. Waffen seien dann in allen Bussen und Bahnen, auf Bahnsteigen und in Bahnhöfen untersagt. Die Sicherheit der Fahrgäste werde erhöht, so die SPD-Politikerin. Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug.
Gegen Unionsfraktionschef Spahn werden neue Vorwürfe wegen umstrittener Maskenbeschaffungen während der Corona-Pandemie erhoben. In einem internen Untersuchungsbericht heißt es, der frühere Bundesgesundheitsminister habe einer Firma aus seiner Heimat ohne Ausschreibung den Beschaffungsauftrag erteilt. Im Vorfeld habe es Widerstand aus dem Innenministerium und dem Corona-Krisenstab gegen die Vergabe gegeben. Spahn habe sich darüber hinweggesetzt, zitieren NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung aus dem Bericht. Dem Bund entstand dadurch mutmaßlich ein Milliardenschaden. Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg hat am Nachmittag der Karneval der Kulturen begonnen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Bücherplatz Musik, Theater und Vorstellungen. Matthias Wetzel, RBB 24.
Auf dem Platz finden Besucher auch Stände mit Kunsthandwerk, Getränken und Essen aus vielen Ländern. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr erstmals in Friedrichshain statt und nicht in Kreuzberg und Neukölln. Grund sind Bauarbeiten auf der Gneisenaustraße. Die Strecke führt jetzt über die Frankfurter und die Karl-Marx-Allee.
Nach dem Abriss der maroden Wuhlheide-Brücke ist die Kreuzung Treskow-Allee an der Wuhlheide, Edison-Straße, Rummelsburger Straße in Berlin-Oberschöneweide seit dem Abend wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat die Verkehrsinformationszentrale mitgeteilt. Die Rückbauarbeiten der Brücke laufen weiter. Sie werden voraussichtlich in 3 Wochen abgeschlossen sein. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? In der Nacht ist es meist trocken, die Temperaturen sinken auf 15 bis 11 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 21, in Wittstock-Dosse 19 Grad. Morgen wechselhaft, zum Teil mit kräftigen Schauern bei 20 bis 24 Grad. Auch am Pfingstsonntag unbeständig und etwas kühler. Die Zeit? 21.33 Uhr.
Sportschau live. Der ARD-Sportabend.
Mit Nikolaus Hillmann im Studio. Schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. In der kommenden knappen halben Stunde kümmern wir uns um die Handball-Bundesliga. Am Sonntag ja der letzte Spieltag. Es ist super spannend, aber vorher geht es um ein ernstes Thema, um Doping. In der vergangenen Woche hatte die nationale Anti-Doping-Agentur, die NADA, ihre Jahrespressekonferenz in Berlin. Und da ging es um Datenschutz und um eine Sportveranstaltung im kommenden Jahr, die für ziemlich viel Kopfschütteln sorgt. Christian Riedel.
Enhanced Games ist derzeit das Reizwort für die nationale Anti-Doping-Agentur NADA. Diese Spiele sollen im kommenden Jahr in Las Vegas in den USA stattfinden. Bei dem Format werden leistungssteigernde Substanzen und Methoden bewusst erlaubt. Das heißt, jeder kann dopen. NADA-Vorstandschef Lars Mordsiefer spricht sich klar gegen dieses Konzept aus.
Das setzt absolut den falschen Schwerpunkt. Das verstößt gegen alles, was wir kennen aus den Werteerörterungen im Sport. Es schadet der Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler. Das kennen wir auch aus der deutsch-deutschen Vergangenheit, dass über Jahre, Jahrzehnte Konsequenzen im gesundheitlichen Bereich entstehen können. Und demzufolge setzen wir uns massiv dafür ein, solche Art von Spielen nicht groß werden zu lassen.
Verhindern könne man diese Art von Spielen aber nicht, weil es sich um eine private Veranstaltung handle. Noch ein weiteres Thema beschäftigt die NADA derzeit. So kann sie zwar über Sanktionen gegen gedopte Sportlerinnen und Sportler berichten, die Namen der Betroffenen darf sie aber nicht veröffentlichen. Dafür sehe die zuständige Datenaufsichtsbehörde keine Rechtsgrundlage, sagte NADA-Vorstandschef Mordziefer. Glücklich ist er mit dieser Regelung nicht, denn selbst die Tatsache, dass sich die Sportler dem Code der NADA unterwerfen, reicht den Datenschützern nicht aus. Hoffnung auf eine Änderung dieser Regelung macht ihm aber ein derzeit anhängiges Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof.
Datenschutzgrundverordnung, Datenschutz ist ein europäisches Thema. Also brauchen wir auch eine europäische Lösung. Und deswegen baue ich darauf, dass der EuGH in Kürze Leitlinien entwickelt und klarstellt, in welcher Form und welchen Grundlagen dann auch entsprechend Anti-Doping-Arbeit valide funktionieren kann.
Eine klare Regelung würde hier auf jeden Fall helfen, das Vertrauen in die Anti-Doping-Arbeit zu stärken.
Darüber wollen wir sprechen mit dem ARD-Doping-Experten, mit Hajo Seppelt, was es mit diesen Enhanced Games auf sich hat und vor allen Dingen, wie das juristisch weitergehen wird mit NADA und WADA und was man sagen darf und was nicht. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie siehst du denn die Begründung der NADA bzw. des Vorsitzenden, dass man was das Bekanntwerden oder Bekanntgeben von Namen von Dopingsündern angeht, dass man da rechtlich gebunden ist und das deswegen nicht machen kann?
Ich kann das verstehen. Es ist wirklich eine heikle Situation. Möglicherweise hat die NADA im Vorfeld vielleicht den Fehler begangen, nicht offensiver damit in der Öffentlichkeit umzugehen, denn dieses Problem ist ja schon ein paar Jahre da. Wir müssen uns ein Stück weit als Journalisten, aber auch andere, die im Sport unterwegs sind, an die eigene Nase fassen. Das hätte natürlich längst auffallen können, dass in den letzten Jahren auffällig wenig Namen öffentlich wurden, aber in den Statistiken, wenn auch nicht irgendwie sehr prominent, doch sehr deutlich wurde, dass da einige Dopingfälle sind, die man mit Namen eben nicht in Verbindung bringen kann. Und insofern, ja, das Problem gab es schon viel länger. Verständnis habe ich insofern dafür, als dass aufgrund der Tatsache, dass eben es ein anhängiges Verfahren bei der Datenschutzbeauftragten in Nordrhein-Westfalen bezüglich eines Amateur-Radrennfahrers gibt, dass deshalb die NADA Angst hat, dass wenn am Ende hier pro Datenschutz und damit für den Amateur-Radrennfahrer, dessen Name eben nicht publiziert werden darf nach seiner Auffassung, dass dann Schadenersatzforderungen auf die NADA zukämen bei Publikation weiterer Namen. Es geht um die Europäische Datenschutzgrundverordnung und das deutsche Recht und das sind so ein bisschen die Parameter, zwischen denen man sich hier bewegt. Aber natürlich ist es eigentlich unglaublich, dass Leute, die im Sport dopen, die betrügen und damit das System, von dem sie profitieren, das ja auch durch Steuergelder finanziert wird, dass dann, wenn sie quasi dieses System auf diese Art und Weise missbrauchen, dass dann deren Namen nicht genannt werden soll, das ist schon kaum nachvollziehbar eigentlich.
Worauf hofft denn Lars Mordziefer, das ist der Chef der NADA, was dieses irgendwann in nächster Zukunft wohl dann gesprochene Urteil des Europäischen Gerichtshofs angeht?
Natürlich glaube ich schon, dass er einfach nur Klarheit haben möchte. Und so wie ich Mordziefer grundsätzlich verstehe, ist er schon der Auffassung, dass es natürlich auch im Sinne des Sports sein muss, dass Menschen, die zu Erfolgen kommen, die vom Sport profitieren, die sich im Glanze der Medaillen sonnen, die Sponsoren bekommen durch Erfolge, die Geld verdienen durch Sponsoringverträge, dass die natürlich dann auch im Umkehrschluss, im negativen Falle, dann genannt werden dürfen. Das hat ja auch einen Abschreckungseffekt. Ich glaube schon, dass das Ziel der nationalen Anti-Doping-Agentur ist. So steht es ja auch im Welt-Anti-Doping-Code drin. Die meisten, beispielsweise europäischen Nationen, die halten sich an diese Regel des WADA-Codes. Nur in Deutschland, Norwegen und Österreich ist es ein bisschen komplizierter. Aber unter dem Strich glaube ich, dass das schon auch im Sinne der nationalen Anti-Doping-Agentur wäre, wenn man sich hier nicht mit Namen zurückhalten müsste.
Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, dass davon gesprochen wurde, dass rund 90% der Namen nicht genannt wurden. Dann bleiben ja noch 10%, wenn ich richtig rechnen kann. Was ist denn da der Unterschied oder warum ist das da anders gelaufen?
Naja, die NADA, das habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können, hat gesagt, naja, wenn dann Presseanfragen auf die NADA zukämen oder wenn beispielsweise internationale Organisationen, wenn dann Sportler beispielsweise nicht nur in Deutschland im Dopingkontrollsystem drin ist, sondern eben auch im internationalen oder wenn die Namen beispielsweise über die Websites der internationalen Verbände publiziert werden, wo dann das deutsche Recht nicht automatisch gilt, dann kommen die Namen halt raus. Und so erklärt sich das 90% der Fälle am Ende es zu dieser Anonymisierung gekommen ist. Aber einige Fälle, bei denen war es halt anders. Wir haben inzwischen ein bisschen recherchiert, meine Kollegen hier in der ARD-Doping-Redaktion. Und so ist es dazu gekommen, dass beispielsweise ein Eiskunstläufer aus Deutschland, jetzt kein allzu bekannter, aber immerhin, und auch zwei Volleyball-Akteure dann doch namentlich genannt werden konnten aufgrund von Nachfragen von uns. Die Politik der NADA ist so, kommen Journalisten und fragen, dann wird die NADA das auch im Zweifelsfall bestätigen. Macht für mich nicht so richtig viel Sinn von der Logik, denn warum sollte der Datenschutz dann plötzlich nicht greifen, wenn Journalisten um die Ecke kommen? Diese Logik konnte ich nicht ganz nachvollziehen.
Was ich auch daran nicht verstehe, dass es im Tennis ja zwei Fälle gab, wo Namen genannt wurden, Jannik Sinner und Iga Świątek, das sind ja auch nicht irgendwelche Spieler, sondern die gehören zu den Top-Leuten in der Welt. Warum ist das da anders? Das ist ja auch sozusagen europäischer Raum und da ist das anders gelaufen. Und vor allen Dingen, was da auch anders gelaufen ist, die haben sehr milde Strafen bekommen und man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass da versucht wurde, nicht zu vertuschen, aber das so hinzubiegen, dass möglichst wenig Schaden für die beiden Athleten entsteht.
Also das hatte, glaube ich, mit Datenschutz nicht so richtig viel zu tun. Und wenn du den Begriff Vertuschung hier in den Raum stellst, dann würde ich mal sagen, dass das, was da passiert ist, doch zumindest ein bisschen näher dran ist oder zumindest dem Verdacht näher kommt. Bei Jannik Sinner hat man das ja versucht, vorher intern zu regeln. Und dann kam es ja zu einer Sperre nur von wenigen Monaten. Und abgesehen davon, dass ich die Begründung und auch die konkrete Situation in diesem Fall für mich nicht nachvollziehen konnte und überhaupt nicht verstanden habe, warum hier nur 3 Monate rauskommen. Das fand ich schon merkwürdig. In dem anderen Fall war es ja auch nicht strukturell so viel anders. Also das sind allerdings Fälle, bei denen ich eher das Gefühl habe, dass da nach dem üblichen Muster verfahren worden ist, wie ich das von internationalen Organisationen im Sport kenne, die so versuchen, möglichst Schaden nicht nur von dem Athleten abzuhalten, sondern von sich selber, weil natürlich die Cash-Cows des Sports, da sind nun mal die Top-Athleten und wenn die mit Doping in Verbindung gebracht werden, dann ist das nicht nur schlecht für den Athleten selber, dann ist das schlecht für die Sportart, schlecht für den Verband. Und ich sage ja sowieso immer nach den vielen Jahren, in denen ich mit Doping zu tun hatte, ist mein Eindruck eben, dass Sportorganisationen ganz häufig Mittäter sind, weil sie überhaupt kein Interesse daran haben, über Doping in der Öffentlichkeit zu reden, weil es das Geschäftsmodell von ihnen zerstört. Insofern sind sie eben auch ein Teil des Problems. Diese Problematik im Tennis, was die beiden genannten Athleten anbetrifft, finde ich, kann man nicht vergleichen mit dem, was bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur in Bonn passiert ist.
Sagt unser AD-Doping-Experte Hajo Seppelt. Apropos Tennis, aktuell befindet sich das Halbfinale bei den French Open in Paris zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic im dritten Satz. Die ersten beiden Sätze hat Sinner gewonnen, im dritten Satz für Djokovic mit 3-2. Zur Leichtathletik und zu einem Skandal, der am 16. Oktober 1968 stattfand. Zumindest damals war es ein Skandal während der Olympischen Spiele in Mexico City. 200 Meter Lauf ist gewann Tommy Smith aus den USA. Dritter wurde John Carlos, ebenfalls aus den USA. Und das, was die beiden dann anschließend bei der Siegerehrung taten, das machte sie legendär und für viele zu Helden. Gestern feierte John Carlos seinen 80. Geburtstag. Christian Schwalb.
Als bei den Olympischen Spielen von Mexiko 1968 der 200-Meter-Lauf angeschossen wird, ahnt kein Mensch, dass dieser Lauf die Welt des Sports erschüttern wird. Die US-Amerikaner John Carlos und Tommy Smith ziehen davon, dazu der Australier Peter Norman, der sich zwischen die beiden schiebt und am Ende Zweiter wird. Smith siegt in neuer Weltrekordzeit. Und das interessiert schon kurz danach keinen mehr, denn bei der Siegerehrung kommt es zu einem Zwischenfall. Die beiden schwarzen Athleten haben sich einen schwarzen Lederhandschuh übergestreift. Aber das fällt erst auf, als beide Athleten zur Hymne eine Faust in den Abendhimmel von Mexico City recken. Die schwarze Faust, das Symbol für die Black Power Bewegung, eine wichtige Strömung der Bürgerrechtsbewegung zu Hause in den USA. Everybody's John Carlos ist 23 Jahre alt, als er an diesem 16. Oktober 1968 zur Bronzemedaille sprintet. Unzählige Male muss er seitdem Reportern die Situation in den USA beschreiben, damals in den 60er Jahren in einem aufgewühlten Land.
Ich wurde in eine völlig geteilte Gesellschaft geboren. Ich bin in New York aufgewachsen, als kein Weißer was mit uns zu tun haben wollte. Und auch die letzten Weißen aus Harlem wegzogen.
Die Lebensverhältnisse könnten ungleicher nicht sein. Und dann wird ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King erschossen.
Mexico plays host in the 19th Olympia.
So entschließen sich die beiden Athleten, die olympische Bühne in Mexiko für eine politische Botschaft gegen Diskriminierung zu nutzen. Die BBC berichtet über den wachsenden Skandal.
It started with the news that the Black Power disciples Tommy Smith and John Carlos had been suspended by the United States Olympic Committee.
In den USA werden die beiden Sprinter von Schwarzen und Bürgerrechtlern gefeiert. Vom weißen Amerika schlägt ihnen der blanke Hass entgegen. Todesdrohungen gehen ein, beide finden kaum Arbeit. John Carlos stellt sich im Interview dem Vorwurf, es ganz bewusst auf die Rolle des Märtyrers angelegt zu haben.
Zyniker könnten sagen, sie haben doch alles. Ruhm und Medaillen.
Das kann man nicht essen. Und meine Kinder können Ruhm und Medaillen auch nicht essen. Alles, was wir wollen, sind gleiche Chancen als Mensch.
Ein Jahr nach den Spielen von Mexiko stellt John Carlos den 100-Meter-Weltrekord ein, wechselt dann von der Leichtathletik in den American Football, verletzt sich und beendet gerade einmal 25-jährig seine Karriere als Sportler.
Wenn du solch ein Statement machst, dann haben die Leute die Tendenz, sich von dir wegzubewegen. Aber ich würde es 1000-mal wieder so machen. Ich habe es nicht für mich getan, sondern damit sich für meine Kinder und deren Kinder die Situation verbessert.
2003 ziehen Carlos und Smith in die amerikanische Ruhmeshalle der Leichtathleten ein, wegen einer Geste, die um die Welt ging.
Übrigens, die olympischen Medaillen mussten beide entgegen vieler Gerüchte und Legenden nicht zurückgeben. Also sie sind bis zum heutigen Tage tatsächlich offiziell Olympiasieger. Tommy Smith, der übrigens heute am 6. Juni 81 Jahre alt wird, und John Carlos dürfte seine Bronzemedaille auch behalten. Von der Leichtathletik zum Handball. Am Sonntag entscheidet sich, wer deutscher Handballmeister wird. Zwei Mannschaften sind in der Verlosung, der Tabellenerste, die Füchse Berlin, die spielen bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim. Und der Tabellenzweite, der Titelverteidiger der SC Magdeburg, der muss bei den abstiegsbedrohten Bietigheimern spielen. Über diese Konstellation, die so spannend ist wie seit Jahren nicht mehr, spreche ich mit dem Geschäftsführer der Füchse Berlin, mit Bob Hanning. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag Ihnen und Ihren Hörern.
Sie haben ja gesagt, Sieger zweifeln nicht und Zweifler siegen nicht vor diesem letzten Spieltag. Am Sonntag, wenn Ihre Füchse in Mannheim ran müssen. Wie ist denn Ihre Gemütslage so momentan?
Genauso, wie Sie es gesagt haben. Also natürlich sind wir angespannt. Natürlich ist eine riesen Vorfreude auf das Spiel jetzt da. Und wenn man so kurz vor dem Traum steht einer deutschen Meisterschaft, dann macht das natürlich auch was mit der Mannschaft. Aber ich glaube, dass wir die nötigen PS auf die Straße kriegen werden, wissentlich, dass wir gegen 12.500 Zuschauer in Mannheim auch antreten müssen.
Wie nehmen Sie die Mannschaft denn wahr? Was passiert denn da momentan unter den Spielern und bei den Spielern?
Also ein ganz großer Fokus, eine ganz große Freude, ein ganz großer Teamgeist. Also alles das, was es bedarf, um Großes zu leisten, ist vorhanden. Und ich spüre auch, dass natürlich die Anspannung da ist. Wir haben das auch beim Spiel gegen VfL Gummersbach gesehen, dass die ersten Minuten schon wirklich auch Stress pur waren für die Truppe. Aber danach haben sie es gut gelöst. Und ich hoffe, dass wir das auch schaffen, gegen die Rhein-Neckar-Löwen auch umzusetzen.
Womit rechnen Sie denn am Sonntag? Für die Rhein-Neckar-Löwen ist die Saison ja eigentlich gelaufen, aber es ist immerhin Heimspiel und die Halle ist ausverkauft.
Ja, genau, das ist das letzte Spiel von Juri Knorr, und Sie haben ja schon auch öffentlich bekannt gegeben, dass Magdeburg Meister wird. Also von daher wollen wir sehen, was passiert. Also auf jeden Fall rechnen wir mit einer Mannschaft, die alles daran setzen wird, dass wir nicht den sportlichen Erfolg haben, den wir uns wünschen. Und das ist am Ende des Tages im Sport ja auch gut so, weil das würden wir andersrum ja auch erwarten.
Die Magdeburger ein Punkt hinter ihnen, die müssen in Bietigheim spielen. Das ist eine Mannschaft, die gegen den Abstieg strampelt. Und zufälligerweise heißt der Trainer Iker Romero, ehemaliger Weltklasse-Handballer, 4 Jahre auch bei den Füchsen gespielt. Haben Sie mit ihm schon Kontakt gehabt und ein bisschen was besprochen für das Magdeburg-Spiel am Sonntag?
Also wir stehen tatsächlich sehr regelmäßig im Kontakt, weil wir auch gute Freunde sind. Und ich habe gesagt, wenn er es schafft, mit dieser Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen, dann wird er auch mit Österreich, weil er ist ja jetzt Nationaltrainer geworden, Europameister. Und er hat gesagt, warte ab. Und jetzt kann er es mir ja beweisen, dass er mit der Truppe die Klasse hält. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Es wäre ja die erste Meisterschaft für die Füchse. Sie sind seit 20 Jahren, seit 2005 als Geschäftsführer in Berlin. Ist es eigentlich das, was Sie erreichen wollten, solche Titel zu gewinnen? Oder ist das nur sozusagen etwas, was man mitnimmt, weil man ganz andere Träume und Ideen hat?
Also natürlich ist das von jedem Menschen, der so lange arbeitet, ein Lebenstraum. Darüber brauchen wir ja nicht reden. Auf der anderen Seite habe ich immer von Anfang an gesagt, ich gewinne lieber die European League mit eigenen Spielern als die Champions League mit gekauften. Und jetzt ist es so, dass wir es geschafft haben, mit 7, 8 Spielern aus der eigenen Jugend dieses entscheidende Spiel am Sonntag ja auch zu bestreiten. Und das ist das, was mich persönlich unglaublich glücklich macht. Ich habe immer gesagt, mein Lebensfrieden hängt nicht davon ab, ob wir die Champions League gewinnen oder ob wir Deutscher Meister werden. Aber wenn wir das jetzt können und wenn dieses Konzept am Ende des Tages so aufgeht, dann würde mich das natürlich schon unglaublich glücklich machen.
Ich zähle 8 Spieler. Ich zähle Paul Drucks auch mit dazu, obwohl er während der Saison leider seine Karriere beenden musste. Und Sie haben ja auch einen Trainer aus dem eigenen Stall mit Jaron Siewert. Den haben Sie vor 5 Jahren, da war der 26, als Cheftrainer zu den Füchsen zurückgeholt. Er war vor 2 Jahren bei TuS Essen, ist mit der Mannschaft aufgestiegen. Was hatten Sie damals für ein Gefühl, dass Sie gedacht haben, das ist genau der Richtige für das, was wir hier vorhaben?
Na, da muss man kurz ein bisschen ausholen. Ich habe ihn ja als Spieler gehabt, bin mit ihm selbst ja 4-mal deutscher Jugendmeister geworden und er hat ja auch Jugendnationalmannschaft spielen dürfen. Aber für mich hatte er nie das Talent, ganz Großes als Spieler zu erreichen. Aber er war damals schon unfassbar analytisch, unfassbar selbstkritisch. Und da habe ich ihm gesagt, geh den Weg des Trainers. Und dann hat er bei uns die A-Jugend trainiert, dann hat er bei uns die zweite Mannschaft trainiert. Dann habe ich ihn damals zum TuS Essen gegeben, zu unserem Partnerverein und habe ihn dann zurückgeholt, weil ich geglaubt habe, dass er weit genug ist, die Mannschaft auch zu trainieren. Und das hat er, denke ich, jetzt eindrucksvoll bewiesen, ist Trainer des Jahres geworden und ist im Laufe der Jahre wirklich auch gewachsen.
Es gibt sehr, sehr viele Menschen in der Handballwelt, die sich fragen, wie haben die Füchse, wir haben Bob Hanning und auch seinen Sportdirektor Stefan Kretschmer das geschafft, einen solchen Handballspieler wie Matthias Gitze nach Berlin zu holen. Einen Handballspieler, ich behaupte jetzt mal, den die Welt ja so noch nicht gesehen hat.
Ja, das ist wirklich der Air Jordan sozusagen des Handballs. Es ist wirklich jemand, der außergewöhnlich ist und auch Außergewöhnliches leistet und auch seine Mitspieler besser macht. Die Situation kann man relativ einfach erklären. Wir haben uns sehr um ihn bemüht und er wollte nicht zum 3. oder 4. Mal mit einer Mannschaft deutscher Meister werden, sondern er wollte versuchen, Go-To-Guy zu sein und mit einer Mannschaft etwas zu erreichen, die sowas Großes noch nie gewonnen hat. Und das war seine Antriebsfeder. Dann noch in Berlin. Ich glaube, das hat als Ganzes gut gepasst.
Damit sind wir auch bei dem Thema, Sie haben ja nicht den höchsten Etat in der Liga. Ich behaupte mal, dass die Mannschaften in Norddeutschland, Flensburg-Kiel und auch Magdeburg und Melsungen ein bisschen mehr im Portemonnaie haben. Wir haben es erst trotzdem hinbekommen, über die Jahre eine Mannschaft so zusammenzustellen, dass das alles passt mit eigenen Leuten aus der Jugend und mit so einem Superstar wie Gitze.
Also ich würde sagen, dass wir tatsächlich im Mittelfeld der Etats liegen in Deutschland, dass viele Vereine deutlich mehr haben als wir. Das haben wir geschafft, indem wir sehr intensiv Nachwuchsarbeit betrieben haben und auch betreiben. Und wir haben es ja gerade gesagt, wir haben so viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs dabei, die Motivation durch Identifikation haben, dass am Ende des Tages es die Mischung ausgemacht hat. Und wenn man nicht so viele Spieler braucht, weil man immer wieder auch aus dem eigenen Nachwuchs nachziehen kann, dann ist das am Ende des Tages auch etwas preiswerter und natürlich mit viel größerer Identität und Identifikation verbunden.
Am Sonntag ist das große Meisterschaftsfinale. Sie spielen nicht direkt gegen Magdeburg, aber eine Woche später könnte es dann tatsächlich zum Saisonabschluss so sein. Beim Champions League Final Four in Köln. Sie spielen im Halbfinale gegen Nantes, der SC Magdeburg gegen den FC Barcelona. Das heißt, es könnte ein Finale Füchse gegen Magdeburg geben. Und davon träumen Sie vielleicht auch schon so ein bisschen, ne?
Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wer gegen uns im Finale spielt, ist mir völlig egal.
Ach so, Sie gehen aber davon aus, dass die Füchse im Finale stehen werden.
Das hoffen wir. Und natürlich ist Nord eine absolute Spitzenmannschaft. Und in der Tat ist es so, bei diesen Final Fours, dass nicht immer die beste Mannschaft oder die vermeintlich der größte Favorit die Champions League gewinnt, sondern das ist wirklich tagesformabhängig. Also da kann jeder jeden schlagen. Nord kann gegen die Füchse gewinnen, Barcelona kann Magdeburg schlagen, aber auch genau andersrum. Das haben die Turniere ganz, ganz oft gezeigt. Ich bin gespannt, sollten wir am Sonntag Meister werden, wie wir mit der Gesamtsituation dann umgehen, auch sollten wir nicht Meister werden, ist es genauso. Wie gehen wir dann mit so einer Niederlage um? Also das wird dann sehr, sehr spannend sein, aber die ganze Konzentration und alles, was wir haben, ist einfach nur auf diesen verdammten Sonntag, der jetzt kommt, gegen die Rhein-Neckar-Löwen gesetzt.
Bob Hanning, herzlichen Dank für das Gespräch, Geschäftsführer der Füchse Berlin. Und Sie können das alles am Sonntag mitverfolgen. Wir haben so eine kleine Konferenz gebaut, dieser beiden Spiele, Rhein-Neckar-Löwen gegen die Füchse Berlin und Bietigheim gegen den SC Magdeburg ab 15 Uhr. Da geht's nämlich los in beiden Spielen. Auf sportschau.de können Sie dann reinhören. Und ein bisschen Fußball wird da auch noch mit reingemischt. Das Spiel um den dritten Platz, Deutschland gegen Frankreich bei der Nations League. So, wir schauen ein bisschen voraus und zwar auf die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles, denn da wird schon mal so ein bisschen gecheckt und geguckt, wie weit ist die Stadt eigentlich mit den Vorbereitungen. Andreas Hein.
Die Olympischen Spiele 2028 werden weiblicher. Das steht jetzt schon fest.
Es werden mehr Frauen als Männer teilnehmen und wir haben auch mehr weibliche Teams, sogar beim Fußball. Und das ist ein großartiges Zeichen im Vorfeld der Spiele.
Nicole Hoverts hat 1984 selbst in L.A. als Schwimmerin an den Olympischen Spielen teilgenommen. Jetzt ist sie beim IOC Spitzenfunktionärin und die zuständige Chefin für L.A. 28. 3 Jahre vor der Eröffnung der Spiele spürt sie eine gewisse Erleichterung, was die Spielstätten angeht.
Jedes Mal, wenn du Olympische Spiele organisierst, hast du es mit einer Vielzahl an Neubauten und Baustellen zu tun. Und das bereitet riesige Kopfschmerzen. Genau das haben wir nicht in L.A. Wir haben den Luxus, nichts neu bauen zu müssen.
Tatsächlich, die großen Spielstätten sind schon da. Zum Beispiel das legendäre LA Memorial Coliseum. Hier wurden schon 1932 und 84 olympische Wettkämpfe ausgetragen. Das olympische Dorf steht auch schon, aber es ist noch längst nicht fertig.
Der Campus der Universität von Kalifornien wird das olympische Dorf sein. Das ist fantastisch. Diese besondere Campus-Atmosphäre. Na klar, einen bereits existierenden Campus so einzurichten, dass er zu den Bedürfnissen von Olympia und den Athleten passt, das ist eine Herausforderung. Damit kommen wir klar.
Noch unklar ist, wie tausende Athleten und hunderttausende Zuschauer zuverlässig hin und her kommen. Die Stadt hat sich das Ziel gesetzt, die meisten Austragungsorte sollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden können. In einer Autoregion wie Los Angeles gilt das vielleicht als größte Herausforderung. Der Hauptflughafen und seine Terminals sind nur über Straßen zu erreichen. Noch vor Olympia soll aber ein automatisierter Bahnshuttle, der People Mover, fertig sein. Mehr Busspuren in der Stadt sind angekündigt. Großspurig kommt im Moment allerdings etwas anderes daher. Elektrische Flugtaxis sollen 2028 über LA fliegen, um VIPs, reiche Fans und große Sponsoren zu transportieren. Im kommenden Jahr soll die Route des Olympischen Fackellaufs bekannt gegeben werden. Sie führt durch alle 50 Bundesstaaten. So etwas gab es noch nie. Und auf noch etwas freut sich LAs Olympia-Organisator Casey Wasserman ganz besonders.
We get to announce a mascot, so we are excited about the fun stuff.
Der spaßige Teil also, das Maskottchen für LA 28, soll ebenfalls nächstes Jahr vorgestellt werden.
So, eine Meldung noch vom Fußball. WM-Qualifikation Europa. Da spielt momentan Norwegen gegen Italien. Und nach 55 Minuten führen die Norweger übrigens mit 3:0. Also ziemlich deutlich. Dann schauen wir auf Tennis. Das Halbfinale der French Open zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic. Nach Sätzen steht es 2:0 für Sinner. Aber im dritten Satz führt Novak Djokovic mit 5:4. Und eine Meldung noch von der Leichtathletik. Mittelstreckler Robert Facken hat beim Diamond League Meeting in Rom den fast 45 Jahre alten deutschen Rekord über 1500 Meter geknackt. Der Leipziger lief 3 Minuten 30,8 Sekunden, damit fast eine Sekunde schneller als Thomas Wessinghage vor knapp 45 Jahren. Das war's mit Sportschau Live. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr. In Berlin soll noch in diesem Monat ein generelles Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden. Das hat Innensenatorin Spranger der RBB 24 Abendschau gesagt. Steve Neuwirth, RBB 24.
Dass das generelle Messerverbot in Bahnhöfen, U- und S-Bahnen, Bussen und Zügen kommt, hatte Innensenatorin Spranger im April angekündigt. Nun ist klar, dass die Rechtsverordnung in Berlin noch in diesem Monat gelten wird. Bisher gab es nur befristete Verbote in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel dem Hauptbahnhof oder am Bahnhof Zoologischer Garten und Gesundbrunnen. Spranger sagte, dass es für die Fahrgäste sicherer wird. Die Berliner Polizei registriert durchschnittlich 10 Messerangriffe pro Tag.
Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug.
Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen wie bisher. Einen Gesetzentwurf dazu haben SPD, BSW und CDU vorgelegt. Danach soll es ab dem nächsten Jahr einen Grenzwert von 3,5% geben. Bislang wurden die Bezüge jährlich nach der Entwicklung von Einkommen und Verbraucherpreisen festgesetzt. In Berlin-Oberschöneweide können Autofahrer wieder über die Kreuzung Treskow-Allee-Rummelsburger-Edison-Straße fahren. Laut Verkehrsinformationszentrale wurde der Bereich nach dem Abriss der einsturzgefährdeten Brücke wieder freigegeben. In etwa 3 Wochen sollen die Rückbauarbeiten komplett abgeschlossen sein. In Berlin hat die Polizei bei einer Razzia große Mengen Drogen entdeckt. Bei Durchsuchungen in Wohnungen in Prenzlauer Berg, Lichterfelde und Oberschöneweide sind die Ermittler unter anderem auf Kokain und Amphetamine gestoßen. Ein 27-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft. In Berlin hat das Straßenfest zum Karneval der Kulturen begonnen. Die Feiern rund um den Kreuzberger Blücherplatz dauern bis Pfingstmontag. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr wegen Bauarbeiten zum ersten Mal im Friedrichshain statt.